Sachliche, an geometrischen Grundformen orientierte Gestaltung aller Lebensbereiche, vom Sessel bis zur Stadtplanung. Das war die Mission des Bauhauses. Zum 100-jährigen Jubiläum wird es als deutscher Kulturexport gefeiert, als Herzstück im Mythos der goldenen 20er Jahre. Dazu politisch immer auf der richtigen Seite. In Wahrheit hatte die Geschichte des Bauhauses allerdings kein glattes Design, sondern war von Brüchen und widerstreitenden Konzepten geprägt. Davon handelt das schmale, aber sehr informative Buch von Winfried Nerdinger, einem der besten Kenner der Architektur der Moderne. Es gab das Bauhaus von 1919 bis 1933. Die expressionistische Frühzeit in Weimar war geprägt vom Aufbruchspathos nach dem Ersten Weltkrieg. Die elitäre Trennung zwischen Handwerker und Künstler sollte aufgehoben werden. Das Ideal der mittelalterlichen Bauhütten war bestimmend, die Industrie dagegen noch ein Feindbild, war sie doch eng mit dem Horror der Stahlgewitter des Weltkriegs verknüpft. Prägende Gestalt der frühen Jahre war als Formmeister der Künstler Johannes Itten, der in einer Art Mönchskutte auftrat. Ittens Nachfolger ab 1923, der Maler und Fotograf Laszlo Moholy-Nagy, trug dagegen demonstrativ einen Monteur-Overall. Unter dem Einfluss der niederländischen De Stijl-Gruppe wandte er sich gegen die Romantik individueller Gestaltung und forderte die Typisierung des Designs in Normstücken, sodass es für die Industrie verwertbar wurde. Der Bauhausgründer Walter Gropius erhoffte sich dadurch auch eine Lösung für die Finanzierungsprobleme des Bauhauses, das sich zwar als Kathedrale der Zukunft verstand, im Alltag aber mit vielen profanen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Eine Ikone der Bauhausarchitektur ist das von Gropius entworfene Bauhausgebäude in Dessau mit seinen vorgehängten Glasfassaden. Es wurde für seine Funktionalität und Transparenz gefeiert. Die Studenten, die dort arbeiteten, empfanden es allerdings eher als dysfunktional. Im Sommer heizte es sich unangenehm auf, im Winter wurde gefroren. Letztlich war hier die Funktionalität dem ästhetischen Effekt untergeordnet. Die Glasfassade sozusagen als Ornament. So sah es jedenfalls der zweite Direktor des Bauhauses, der Architekt Hannes Meyer, dem der Formalismus des Bauhausstils der Gropius-Ära verhasst war. Volksbedarf statt Luxusbedarf lautete nun Meyers Devise. Er brachte den realen Gebrauchswert als wichtigstes Kriterium ein in die Gestaltung. Nerdinger würdigt Meyer für die erfolgreiche pragmatische Neuausrichtung des Bauhauses. 1930 wurde er Opfer einer Intrige und durch den wilden Architekten Mies van der Rohe abgelöst, bei dem das Bauen wieder zur Baukunst wurde. Seine Versuche, das Bauhaus aus der politischen Schusslinie zu nehmen, um es auch unter den Nationalsozialisten weiterführen zu können, scheiterten allerdings. Für das Bauhaus war die Schließung 1933 ein Glücksfall, schreibt Nerdinger. Denn so entging es der Kompromittierung. Das lupenrein demokratische, gegen totalitäre Versuchungen gefeite Bauhaus, liberal, international, funktional, ist allerdings eine Konstruktion aus der Zeit nach 1945, betrieben vor allem von Walter Gropius und seinem Netzwerk der Bauhaus-Mythisierung. Denn auch im Dritten Reich wirkten die Bauhaus-Konzepte weiter. Eine Pervertierung des minimalistischen Wohnungsbaus für die Massen waren die Baracken von Auschwitz, die der Bauhausschüler und spätere SS-Angehörige Fritz Ertl entwarf, der im Buch wohl versehentlich Hans Ertl genannt wird. Es geht Winfried Nerdinger nicht um Demontage, sondern um die Fakten hinter allzu geglätteten Fiktionen. Sein Ton ist nüchtern und trocken, aber die widerborstigen Details in der Bauhausgeschichte sorgen immer wieder für eine anregende, erfrischende Lektüre. Dieses Buch ist eine willkommene Ergänzung der Prachtbände zum Bauhausjubiläum. Winfried Nerdinger, Das Bauhaus, Werkstatt der Moderne, CH Beck Wissen, 128 Seiten, 9,95 €.